ARD.
Russlands Verhalten geht weit über diesen Krieg gegen die Ukraine hinaus, wenn wir ehrlich sind. Russland hat Systeme modernisiert und stationiert, die weit bis nach Westeuropa reichen. Es ist und es bleibt auf absehbare Zeit die größte und unmittelbarste Bedrohung für unsere Sicherheit in Europa und in Deutschland. Und auch hybride Aktivitäten gegen unsere Partner in EU und NATO und gegen uns selbst nehmen derzeit zu. Nicht nur quantitativ, auch qualitativ. Waren zuvor Aktivitäten primär auf Spionage, Desinformation, Cyberangriffe fokussiert, mehren sich zuletzt auch mutmaßliche Fälle der Sabotage kritischer Infrastruktur. Und unsere Abschreckung und Verteidigung fußen auf der Zusammenarbeit im Rahmen der NATO. Ich will sagen, sie ist und sie bleibt der Garant für unsere Sicherheit. Und als Reaktion auf Russlands Verhalten hat die NATO ihre Präsenz eben auch an der Ostflanke deutlich verstärkt. Das umfasst die Sicherung des Luftraums, die Sicherung der Ostsee, Deutschlands verstärkte Präsenz als Rahmennation in Litauen.
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, wohlgemerkt ein Bundestagsabgeordneter der Grünen.
Die Zeitenwende hat die politische Mitte in Deutschland in Verteidigungsfragen wirklich zusammenrücken lassen.
So hat der Bundestag einem Gesetz zugestimmt, mit dem mehr Soldaten für einen Dienst im Baltikum gewonnen werden sollen.
Baltikum und mögliche Sabotage in der Ostsee. In Norwegen ist ein Schiff festgesetzt worden, dessen russische Besatzung unter Verdacht steht.
Und der Austausch von Geiseln und Gefangenen im Gaza-Konflikt holpert zwar, geht aber weiter.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wer als Soldat bei der Bundeswehr oder als Zivilbeschäftigter dauerhaft in der deutschen Brigade in Litauen stationiert ist, der soll also unter anderem jetzt mehr Geld bekommen können?
Ja, genau. Die Mehrheit der Abgeordneten hat für ein sogenanntes Artikelgesetz gestimmt, das mehrere Gesetze und eine Verordnung ändern soll. Konkret geht es um flexiblere Arbeitszeiten, vereinfachte Vergütung für Mehrarbeit und vieles mehr. Erstmal ist das Vorhaben auf Litauen gemünzt, soll aber auch darüber hinaus anwendbar sein.
Und der Hintergrund ist ja die Zusage der Bundesregierung, einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Kampfverband fest in dem baltischen Staat zu stationieren.
In der Tat, die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5000 Soldaten. Da ist es schon wichtig, Bedingungen für einen Umzug, insbesondere mit Familie nach Litauen, zu verbessern, wie auch den Bezug von Trennungsgeld. Außerdem soll es mehr Möglichkeiten für Verpflichtungsprämien geben, eben mit dem Ziel, die Bundeswehr wettbewerbsfähiger auch auf dem Arbeitsmarkt zu machen.
Und dann gibt es ja noch ein weiteres spannendes Gesetz für die Zeit nach der Arbeit bei der Bundeswehr. Und da geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch darum, Spionage zu verhindern.
Ja, genau. Damit soll die Tätigkeit ehemaliger Soldaten für eine sogenannte fremde Macht wie Russland oder China unter Strafe gestellt werden, wenn diese nicht vorher ausdrücklich genehmigt wurde. Das Ziel? Zu verhindern, dass weiterhin hochspezialisierte frühere Bundeswehrangehörige mit lukrativen Angeboten geködert werden können.
Und dann gibt's noch das Stichwort hybride Kriegsführung. Jetzt ist ja wieder ein Schiff unter Sabotageverdacht festgesetzt worden.
Ja, dieses Mal hat sich das Geschehen sogar nach Nordnorwegen verlagert, genauer gesagt nach Tromsø. Unsere Stockholm-Korrespondentin Julia Weschenbach erläutert die Zusammenhänge.
Die norwegische Polizei habe die Silva Dania in den Hafen von Tromsø gebracht. Die Behörden in Lettland hätten Norwegen zuvor um Rechtshilfe gebeten, berichteten die Ermittler. Das Schiff fährt unter norwegischer Flagge und befindet sich in norwegischem Besitz. Die Crew sei aber russisch, so die Polizei. Es bestehe der Verdacht, dass die Silva Dania etwas mit der Beschädigung eines Glasfaserkabels zwischen Lettland und Schweden zu tun haben könne. Die Polizei führe deshalb eine Untersuchung an Bord des Schiffes durch, befrage die Crew und sichere Beweise. Im Zusammenhang mit dem Ausfall des Kabels Ende vergangener Woche steht bereits ein weiteres Schiff im Visier der Ermittler, die Väsen, die vor der südschwedischen Küste liegt. Sie soll sich zum Zeitpunkt des Ausfalls in der Nähe des Kabels aufgehalten haben. Die schwedischen Behörden ermitteln wegen schwerer Sabotage.
Die Reihen sind in Europa ja nicht ganz fest geschlossen, wenn es um den Umgang mit Moskau geht.
Genau, der ungarische Ministerpräsident Orbán schießt mal wieder quer. Jetzt hat der Regierungschef wegen des Streits über ausbleibende russische Gaslieferungen durch die Ukraine gedroht, die EU-Sanktionen gegen Russland zu blockieren. Orbán nannte es inakzeptabel, dass Kiew nicht bereit sei, russisches Gas durch sein Territorium nach Mitteleuropa zu lassen. Das treibe die Gaspreise hoch, so der Ministerpräsident im staatlichen Hörfunk. Sollten die Gaslieferungen nicht wieder aufgenommen werden, werde Ungarn gegen die nächste Verlängerung der EU-Sanktionen ein Veto einlegen.
Und was genau ist der Hintergrund dieses Streits zwischen Brüssel und Budapest?
Seit Januar fließt kein russisches Gas mehr durch die Ukraine. Diese Verbindung ist einer der letzten wichtigen Transportwege dafür nach Europa. Neben Ungarn bezogen vor allem die Slowakei, Tschechien und Österreich einen Großteil ihres Erdgases über diese Pipeline. Die Europäische Union hatte ja nun erst am Montag ihre umfassenden Sanktionen gegen Russland um weitere 6 Monate verlängert. Ungarn unterhält ja bekanntlich engere wirtschaftliche und politische Beziehungen zu Russland als viele andere EU-Mitglieder. Es hatte zuvor seine Blockade zunächst aufgegeben und erhielt dafür im Gegenzug einige Zusicherungen zur Energiesicherheit, die Orbán jetzt aber offenbar mal wieder nicht reichen.
Nochmal weg von der großen Politik zum Leid der Menschen im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Was sind die jüngsten Informationen über die Lage von einfachen Bürgerinnen und Bürgern? Jetzt gibt's ja offenbar Vorwürfe aus der umgekehrten Richtung sozusagen von Russland gegen die Ukraine. Was wissen wir denn darüber?
Nichts Gesichertes. Moskau hat aber seine Vorwürfe gegen ukrainische Soldaten wegen des Todes von Zivilisten in der westrussischen Region Kursk verschärft. Seine Fahnder ermitteln angeblich wegen der Tötung von mehr als 20 Bewohnern eines Dorfes im vergangenen Jahr. Die Opfer seien in mehreren Kellern gefunden worden, unter ihnen auch 8 Frauen, die auch vergewaltigt worden seien. Die Ermittler beschuldigen 5 ukrainische Soldaten des Mordes und erklärten, einer von ihnen sei bei Kämpfen in der Region Kursk festgenommen worden. Es gibt auch ein Video mit einem angeblichen Geständnis eines Beschuldigten. Wie so oft, eine Überprüfung der Angaben ist quasi unmöglich derzeit. Und dann erreicht uns eben gerade auch noch folgende Meldung. Russen haben in Deutschland Anspruch auf eingeschränkten Schutz, wenn sie einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine befürchten. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden und 2 Urteile dazu veröffentlicht. Kläger waren 2 russische Männer im wehrpflichtigen Alter, die sich in Deutschland aufhalten. Eingeschränkter oder subsidiärer Schutz greift, wenn Menschen weder Flüchtlingsschutz haben noch asylberechtigt sind, ihnen aber trotzdem in ihrer Heimat ernsthafter Schaden droht. Gegen die Urteile kann noch Berufung eingelegt werden.
Und dann schauen wir nochmal in den Nahen Osten, einen der anderen großen Krisenherde in diesen Tagen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Libanon zahlreiche Einrichtungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in der BK-Ebene angegriffen.
Ziel sei terroristische Infrastruktur an der syrisch-libanesischen Grenze gewesen, teilte die israelische Armee mit. Nach libanesischen Angaben starben bei den Angriffen 2 Menschen. Gestern hatte die israelische Armee, nach eigener Darstellung, eine Drohne der Hisbollah abgefangen, die sich israelischem Gebiet genähert habe. Das sei ein Bruch der Waffenruhevereinbarungen. Die Armee erklärte aber auch, sie bleibe den Absprachen weiterhin verpflichtet, werde aber keine terroristischen Aktivitäten dieser Art erlauben.
Und dann gibt's in der Region ja noch viele weitere Brennpunkte und oftmals ist auch hier die Hilfe für die Menschen schwierig bis unmöglich. Das jüngste Beispiel ist, nach dem Inkrafttreten eines Arbeitsverbots in Israel für das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA ist die künftige Versorgung der notleidenden Bevölkerung im zerstörten Gazastreifen ja in Frage gestellt.
Vorerst aber setzt die UN-Organisation ihre Tätigkeit trotz Israels Verbot fort. Nach dem Willen Israels hätte UNRWA die Arbeit gestern Abend einstellen müssen. Israel wirft dem UN-Palästinenser-Hilfswerk vor, dass einige Mitarbeiter an Terroraktivitäten der Hamas beteiligt gewesen seien. Doch UN-Generalsekretär Guterres stemmt sich weiter dagegen, wie Giselle Ukar aus New York berichtet.
Die Mitarbeiter der UNRWA-Kliniken im gesamten Westjordanland arbeiten weiter, berichtet der Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Auch im Gazastreifen versorgen die Helfer nach wie vor notleidende Menschen. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation seien entschlossen, ihre Arbeit fortzusetzen. Im Zuge der Waffenruhe würden immer mehr Familien in ihre alte Heimat in den Norden des Gazastreifens zurückkehren. Die Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks unterstützten sie dabei und versorgen sie mit Wasser, Essen und Medikamenten. halten. Auch die UNRWA-Klinik in Ost-Jerusalem sei weiter geöffnet. Das UNRWA-Hauptquartier in der Stadt wurde aber inzwischen geräumt. Akten und Computer wurden rausgeholt und auch die Fahrzeuge stehen nicht mehr dort. Israel wirft der UNRWA vor, von Hamas-Mitgliedern unterlaufen zu sein. Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks seien auch am Hamas-Großangriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen.
An anderer Stelle geht es aber besser voran. Die israelische Regierung hat jetzt nach eigenen Angaben eine Liste von Geiseln erhalten, die morgen im Austausch für palästinensische Häftlinge freigelassen werden sollen.
Jawohl, das Büro von Ministerpräsident Netanyahu hat den Eingang bestätigt. Es handle sich vereinbarungsgemäß um 3 Männer, die am Leben seien. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas am 19. Januar wurden 15 Geiseln freigelassen, darunter 2 Deutsch-Israelis.
Aber eine Gruppe von Hamas-Geiseln ist etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit, zumindest in Deutschland, geraten, nämlich die der Arbeiter aus Thailand. Mancher hierzulande hat ja möglicherweise gar nicht so vor Augen, dass diese auch in großer Zahl verschleppt worden waren.
Ja, genau. Und zum Glück hat eine israelische Ärztin den 5 gestern von der Hamas freigelassenen Geiseln aus Thailand einen guten Gesundheitszustand bescheinigt. Die Männer im Alter von 27 bis 36 Jahren seien zwar meist in unterirdischen Räumen festgehalten worden und hätten kaum die Sonne gesehen. Sie seien aber nicht unterernährt. Ihr junges Alter habe dazu beigetragen, dass sie die Gefangenschaft in vergleichsweise guter körperlicher Verfassung überlebt hätten.
Und wie geht's jetzt für die 5 weiter?
Der israelische Außenamtssprecher Gantler hat versprochen, Israel werde die Männer als Terroropfer anerkennen, wodurch sie Anspruch auf finanzielle Leistungen und medizinische Versorgung haben. Ihre früheren Arbeitgeber hätten einige von ihnen bereits im Krankenhaus besucht.
Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wieso überhaupt Thailänder unter den Opfern und Verschleppten sind, was hier erst einmal nicht so naheliegend erscheint.
Ja, ehrlich gesagt war mir das auch nicht so präsent. Aber unsere Korrespondentin in Singapur, Jennifer Johnston, erklärt sogar, dass jetzt noch mehr Thailänder in Israel leben als vor dem 7. Oktober 2023.
Thailänder waren die größte ausländische Opfergruppe bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. 46 thailändische Staatsangehörige wurden an dem Tag getötet, 29 als Geiseln genommen, wovon mittlerweile 28 freigelassen wurden. Neben einer Geisel sollen sich noch die Körper von 2 getöteten Thailändern in Gaza befinden. Zum Zeitpunkt des Angriffs haben etwa 30.000 Thailänderinnen und Thailänder in Israel gearbeitet, vor allem als Erntehelfer. Sie haben palästinensische Arbeiter ersetzt, die nach der ersten Intifada keine Arbeitsgenehmigung mehr für Israel bekommen haben. Zu diesem Zweck haben die beiden Regierungen ein bilaterales Abkommen geschlossen. Nach dem Angriff vom 7. Oktober kehrten etwa 7.000 Thailänderinnen und Thailänder nach Hause zurück. Viele kommen aus dem ländlichen Nordosten Thailands. Doch einige von ihnen zog es zurück. Andere haben die Boni der israelischen Regierung angelockt, unter anderem 500 US-Dollar pro Monat zusätzlich zum Gehalt. Der für thailändische Verhältnisse sowieso schon hohe Verdienst ist der Hauptgrund, für sie nach Israel zu gehen. Mittlerweile arbeiten laut der thailändischen Botschafterin mehr als 38.000 Thailänder in Israel, also mehr als vor dem Angriff, trotz der weiter schlechten Sicherheitslage in den Grenzgebieten, wo sie als Erntehelfer eingesetzt werden. Das thailändische Außenministerium erklärte vergangene Woche, dass noch mehr Erntehelfer aus Thailand nach Israel geschickt werden sollen. Und das, obwohl Israel wiederholt wegen schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik stand. Human Rights Watch schreibt in einem Bericht von behelfsmäßigen Unterkünften, Gehältern weit unter dem Mindestlohn und massiven Überstunden. Die Freilassung der thailändischen Geiseln war nicht Teil des Deals zwischen Israel und der Hamas, sondern wurde separat verhandelt. Die thailändische Ministerpräsidentin dankte Katar, Ägypten, dem Iran, der Türkei, den USA, Israel und dem Roten Kreuz für ihre Hilfe.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.